Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Theodor Fontanes Schreibstil war von der aufkommenden Moderne geprägt. Als Journalist und Romanautor verwertete er Themen mehrfach, setzte Handlungsideen und Figuren je nach Bedarf neu zusammen. Deshalb nutzte er für seine literarischen Reisebeschreibungen einen Zettelkasten, wie heutige Autoren einen Computer. Da er vom Schreiben leben musste, lernte er, sich dem Markt anzupassen und auf Trends zu reagieren. Würde er heute leben, hätte er sicher einen Facebook-Account und würde auf Instagram posten. Heute wäre er Blogger, heißt deshalb die nachfolgende Sendung von Vanja Budde über Fontanes moderne Arbeitsmethoden.
Alles andere, was auf Deutsch geschrieben wurde, war ungeheuer bräsig, schwerfällig, kaum mehr verständlich. Und da liegt, glaube ich, seine Arbeit als Journalist, seine Arbeit als Reporter zugrunde.
Mich persönlich interessiert der Übergang zwischen den Medien und zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit und eben Audio und Visuellem und Performativen. Also das auszuloten, hat mich immer interessiert und das könnte ich mir vorstellen, das wäre auch für Fontane interessant, weil er ja auch auf eine Weise sehr mit dem Akustischen arbeitet in seinen Texten auch.
Für solche Autoren, die so zwischen Journalismus und dem, was wir heute so Literatur, hohe Literatur vielleicht nennen, sich bewegen, für die ist es eine doch charakteristische Arbeitsweise, dieses unternehmerische, handwerkliche Literaturverständnis.
Und hier sind die Eltern mit einer Halbschäse am 27. März 1819 angekommen. Und ein bisschen scherzhaft sagen wir dann, offensichtlich haben sie sich sehr wohl gefühlt, wenn Theodor Fontane 9 Monate später zur Welt gekommen ist.
Nämlich am vorletzten Tag jenes Jahres. Fontanes Eltern waren Hugenotten. Die Familie war im 17. Jahrhundert aus Frankreich eingewandert. Mario Zetsche, bei der Neuruppiner Stadtverwaltung für Kultur zuständig, ist der vielbeschäftigte Koordinator des Fontane-Jubiläumsjahres. Er führt zu einem dreistöckigen Haus in der Altstadt mit cremefarbener Fassade und einem blank geputzten goldenen Löwen über der Tür. Die Löwenapotheke, die Fontanes Vater 1819 übernommen hatte, gibt es heute noch.
Der Vater war ein großer Plauderer. Er konnte eine Gesellschaft unterhalten und war auch sehr kenntnisreich, gerade was Geschichtskenntnisse anbelangte. Und das hat er seinem Sohn in jedem Fall mitgegeben.
Neuruppin. Knapp 80 Kilometer nordwestlich von Berlin nennt sich stolz Fontanestadt. Doch Theodor verbrachte nur seine ersten 7 Lebensjahre in der im Planquadrat angelegten preußischen Regimentsstadt. Dann hatte sein Vater die Apotheke im Casino verspielt und übernahm eine bescheidenere. Im kleineren Swinemünde an der Ostsee. Wie es damals üblich war, trat auch Theodor zunächst in die Fußstapfen seines Vaters und wurde Apotheker. Aber er fing bereits früh an, nebenbei Balladen zu schreiben. Und mit Anfang 20, noch während seiner Gehilfenjahre als Apotheker, verfasste er erste Artikel für die Leipziger Literaturzeitschrift »Die Eisenbahn«. 1848 folgten Veröffentlichungen in Zeitungen, die sich den revolutionären Ideen des Vormärz verpflichtet fühlten. Blätter wie die Leipziger Zeitung und die Demokratische Dresdner Zeitung. Doch damit seinen Lebensunterhalt zu verdienen, war im stark eingeschränkten Pressemarkt der restaurativen Epoche schwierig. Fontane musste froh sein, einen Posten beim regierungsamtlichen preußischen Pressebüro zu ergattern. In dieser Zentralstelle für Pressangelegenheiten musste Theodor Fontane in- und ausländische Zeitungen auswerten.
Eine immer schrecklicher als die andere,
wie er später klagte.
Das hat er auch so beschrieben, dass es ein Skandal ist, was er da macht und dass es eigentlich ein Akt der Prostitution ist. Das hat er schon so analysiert, in Briefen vor allem an diesen Freund Lepel, aber auch im Tagebuch.
sagt Ivan Michelangelo d'Aprile, der jüngst eine umfassende Biografie vorgelegt hat. Fontane, ein Jahrhundert in Bewegung. Kaum hatte er die feste Stelle, heiratete Theodor Fontane im Herbst 1850 seine langjährige Verlobte Emilie Rouanet Kummer. Als Profession ist auf der Hochzeitsurkunde erstmals literär angegeben, Schriftsteller. Fontane, der demokratischen Revolution von 1848 nahegestanden hatte, schrieb nun Artikel für Regierungsorgane der Monarchie. Um seine Miete bezahlen zu können, hatte er sich verkauft. Und das sah er auch sehr klar. Er bezeichnete sich in Briefen als angestellter Skriblifax und Gelegenheitsdichter in Sachen der Reaktion. Hüter der Tagebücher, Briefe und Erstausgaben ist das Fontane-Archiv. 1935 gegründet, gehört es heute zur Universität Potsdam. Archivleiter Peer Trilke öffnet die schwere Feuerschutztür eines Magazinraums im Keller. Die Schriften des großen Theodor Fontane werden aufbewahrt wie ein wertvoller Schatz.
Alles Briefe, die da drin liegen. Das sieht dann so aus. Sie liegen in den Boxen, in Mappen.
In einem Erstausgabenschrank stehen hinter Glas die Originaldrucke mit schönen farbigen Einbänden. Effi Briest zum Beispiel, Fontanes bekanntester Roman. Peer Trilke blättert ehrfurchtsvoll die Seiten um. In der Geschichte der unglücklichen Ehe der jungen Effi mit dem viel zu alten und verknöcherten Baron von Innstetten verbindet Fontane einen meisterhaft eleganten, poetischen Stil mit einem analytischen und kritischen Blick auf die verkrusteten Strukturen der Gesellschaft. Genaue Beobachtung, lebendige Schreibe. Diese Mischung mache den bis heute andauernden Erfolg Fontanes aus, erklärt Trilke. Die Grundlage sei Fontanes Erfahrung als Korrespondent in London gewesen.
Was es heißt, modernen Journalismus zu machen, der sich ans Publikum richtet, der nicht mehr gelehrt daherkommt, sondern auch unterhaltend sein will. Und das sind alles Erfahrungen, auch handwerkliche Erfahrungen, die er macht und die ihm nachher beim Verfassen der Wanderung, aber dann auch beim Verfassen der Romane zugutekommen.
London, das war die Rettung. Nach 5 Jahren Knechtschaft als Lohnartikelschreiber und Zeitungsauswerter wurde Theodor Fontane als Presseattaché an die Botschaft in der britischen Hauptstadt entsandt.
Das ist für ihn die wohl prägendste biografische Erfahrung, weil sie ihn mit einer Metropole, die Weltniveau hat, konfrontiert und mit einem Journalismus auch, der zu den modernsten der damaligen Zeit gehört.
Es war nicht Fontanes erste Auslandsreise. Mit Auswanderungsplänen im Hinterkopf war er 1844 schon einmal nach England gereist. Damals noch Apotheker, aber schon neugierig auf die Welt, war Fontane einer der ersten Pauschaltouristen, die mit dem neu gegründeten Veranstalter Thomas Cook verreisten. Sein Leben lang sei Fontane allen Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen gewesen, sagt Ivan Michelangelo d'Aprile.
Es fängt ja alles erst an. 1840 fahren erst die ersten Eisenbahnen und Fontane ist da schon mitten dabei und nimmt diese ganzen Entwicklungen auf. Da ist er immer so mit dabei und wahnsinnig neugierig.
Eine besonders wichtige Rolle spielte damals die britische Tageszeitung The Times, die bereits in der ganzen Welt Auslandskorrespondenten hatte. Die Redakteure der führenden Zeitung des britischen Empire waren keine übel beleumdeten Lakaien der Staatsmacht wie in Preußen.
Es war wichtig, was die Times schrieb, und die bekannteren Journalisten der Times wurden dann auch mal eingeladen von irgendwelchen Politikern, was alles damals in Preußen noch undenkbar war. Da hatten Journalisten überhaupt keinen Ruf, sondern die galten so als Versager, wie Bismarck gesagt hat, katilinarische Existenzen, aus denen nichts anderes geworden ist, und die sind dann eben Journalist geworden.
Theodor Fontane war sehr beeindruckt von der Times. In einem Aufsatz, der 1859 in vier Teilen in der Preußischen Zeitung erschien, begeisterte er sich über die moderne Technik, die das traditionelle Blatt einsetzte.
Was die Benutzung des telegraphischen Drahts angeht, so entsinne ich mich sehr wohl noch meines ehrlichen Erstaunens, als ich vor ungefähr 6 Wochen die Rede, die John Bright am Abend vorher in Manchester gehalten hatte, am anderen Morgen auf 6 Times-Spalten in extenso vor mir sah.
In dem langen Artikel betont Fontane auch nachdrücklich den großen Einfluss der Zeitung.
Sie hat die Macht, den Einfluss, die Bedeutung eines Staates. Das Blatt fühlt seine Kraft und handelt danach. Die Times glaubt an Freiheit und Fortschritt. Wenn sie aus der Verteidigung beider vor allem auch ein Geschäft macht, so beweist das nicht das Geringste gegen die Aufrichtigkeit ihrer Advokatur.
Und über den für ihn so prägenden Stil der beneidenswert geachteten Kollegen schreibt Fontane.
Der Times-Leitartikel ist der völlige Sieg des Feuilleton-Stils über die letzten Reste des Kanzleistils und ähnlicher missgestaltener Söhne und Töchter lateinischer Klassizität. Der gut geschriebene Times-Artikel ist kokett und will gefallen, fesseln, bezwingen, aber es fällt ihm nicht ein, auf alle Zeit hin überzeugen zu wollen.
Intelligente Unterhaltung statt staubtrockener Belehrung. Das wurde zu Fontanes charakteristischem Stil.
Und eigentlich auch nach eigener Aussage ist er da erst so zu so einer Art welthaltigen Literaturbegriff gekommen, während es vorher eben, also sein literarisches Umfeld war so dieser Literaturverein-Tunnel über der Spree, wo man sich gegenseitig Balladen vorgetragen hat. Also eher so ein Salon-Literaturbegriff, und in London hat er richtig die Welt kennengelernt.
Doch der schöne Posten in London war befristet. 1859 kehrte Fontane nach Deutschland zurück und fand Verleger für 2 Reisebücher. Aus England und Jenseits des Tweed. Die Reise nach Schottland war die erste von vielen, die Fontane ausdrücklich unternommen hat, um darüber zu schreiben. So wie heutzutage trendige Travel-Blogger sich aus ihrem Unterwegssein eine Existenz schaffen, indem sie darüber berichten.
Fontane wäre heute jemand wie Stefan Raab, jemand im Showbusiness, der, wo alles auf akribischer Planung beruht, um dann in der Situation, also in der mitgefilmten Situation, etwas geschehen zu lassen, was nicht vorhersehbar ist. Also solche Formate wie Schlag den Raab oder die Vogue-Weltmeisterschaft oder sowas.
Marcel Bayer, Romanschriftsteller, Lyriker und großer Fontane-Bewunderer.
Wenn man denkt, dass er seine Recherchen akribisch geplant hat, aber diese akribische Planung ja dafür genutzt hat, dass ihm dann einfach gewissermaßen Wirklichkeit zustoßen konnte.
Fontane musste sich Zeit seines Lebens, wie freie Journalisten auch heute noch, breit aufstellen und seine Texte mehrfach verwerten, damit er über die Runden kam. Er pflegte ein großes Netzwerk an Kontakten und war ein unermüdlicher Briefeschreiber. So wie man heute eine schicke Homepage hat und einen Instagram-Account, um auf sich aufmerksam zu machen. Fontane entwickelte einen ganz eigenen und in Deutschland neuen Ton. In Jenseits des Tweets taucht zum ersten Mal jener humoristische Erzähler auf, der später zum Markenzeichen des Schriftstellers werden sollte.
Der dann ja auch in den Wanderungen durch die Mark Brandenburg dabei ist und die auch ausmacht. Also da diese Erzählform entwickelt er da.
Lehrreich unterhaltsame Reisegeschichten mit aufwendig recherchiertem historischem Hintergrund. Die Idee zu den Wanderungen durch die Mark Brandenburg war bereits geboren, als Fontane nach Berlin zurückkehrte. Er wurde Redakteur bei der Kreuzzeitung, für die er als freier Mitarbeiter auch schon als England-Korrespondent gearbeitet hatte. Es war seine erste feste, unbefristete Stelle. Die erzkonservative Ausrichtung des Blattes nahm er für diese Sicherheit und 1.000 Taler im Jahr in Kauf. Das entspricht in etwa heutigen 20.000 Euro. Es war ein überdurchschnittliches Gehalt, trotzdem mussten zusätzliche Geldquellen her. Fontane war damals in seinen 40ern, hatte eine wachsende Familie zu ernähren. In dieser Situation habe der Autor geschickt den Bedarf erkannt, sagt der Leiter des Fontane-Archivs, Peer Trilke.
Die Berliner wollten raus ins Umland. Brandenburg war nah von Berlin aus. Fontane lebte ja in Berlin. Und da war viel zu erschließen. Es gab noch viele weiße Flecken in der Geschichtskarte Brandenburgs. Und die zu schließen, das war ein auch finanziell vielversprechendes Projekt.
Die Wanderungen durch die Mark Brandenburg erschienen zunächst in Zeitungen und Magazinen, denn die zahlten 3 bis 5-mal so viel wie die Buchverlage. Die Familienzeitschrift Die Gartenlaube zum Beispiel mit einer Auflage von rund 300.000 Stück konnte sich gute Honorare leisten. Das Buch war dann immer nur Zweitverwertung, aber wichtig fürs Image als ernsthafter Schriftsteller. Weshalb es bis heute kaum einen reisenden Journalisten gibt, der nicht jede Gelegenheit ergreift, ein Buch zu schreiben.
Hier sieht man einen der ersten Bände der Wanderungen, wie sie damals als Buch im Verlag von Wilhelm Herz erschienen sind.
Die Wanderungen verkauften sich auch in Buchform sehr gut und trugen bis an sein Lebensende zu Fontanes Einkommen bei. Fontane habe, auch von seiner Vergangenheit als Apotheker geprägt, stets wie ein Unternehmer gedacht, erklärt sein Biograf D'Aprile.
Er nennt es ja auch selbst Romanschriftstellerladen, was er da macht. Also er hat nie am Markt vorbeigeschrieben, sondern hat sehr genau den Markt beobachtet und geguckt, was könnten jetzt Formate sein, die ankommen und die ich auch gut ausfüllen kann und wo ich auch was schreiben kann, was vielleicht originell ist.
Im Grunde leben wir gerade in einer Zeit, in der sehr vieles umbricht medial oder aufbricht und neue Formen entstehen. Mich persönlich interessiert der Übergang zwischen den Medien und zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit und eben Audio und Visuellem und Performativen.
Die Schriftstellerin Katrin Röckler schreibt neben Prosa auch Hörspiele und Theatertexte. Die Faszination für die Wirkungsmacht von Sprache hat sie mit Fontane gemeinsam.
Weil er ja auch auf eine Weise sehr mit dem Akustischen arbeitet in seinen Texten auch. Ja. Das sind Texte, in denen viel gesprochen wird. Also Literatur ist halt seit langem nicht mehr nur der einfachste Text in den Büchern. Also das geht viel weiter.
Fontane nutzte die Möglichkeiten seiner Zeit, vor allem den sich entwickelnden Zeitungsmarkt.
Das Medium des 19. Jahrhunderts ist die Zeitung und die Zeitschrift und nicht das Buch. Und die Literaturwissenschaft hat sich damit lange so schwer getan, weil wir lesen Bücher in der Germanistik. Aber das hat nichts mit der Realität des 19. Jahrhunderts zu tun, sondern alles ist in Zeitungen und Zeitschriften zuerst erschienen. Selbst Tolstois Krieg und Frieden oder so 1500-seitige Werke sind zuerst so als Serienformat erschienen.
Heute hätte Fontane also beste Chancen als Serienautor für Netflix und Co. Zumal er ebenso witzige wie anschauliche Szenen und Dialoge schreiben konnte. In seinen Wanderungen beschreibt er zum Beispiel, wie er im Örtchen Kaput am Schwielosee hängen bleibt und übernachten muss, weil er den letzten Zug nach Berlin verpasst hat.
Ich schlief bis an den hellen Tag. Nur einmal wachte ich auf. Ich glaubte, in einem Trichter zu liegen, was auch zutraf, und hatte geträumt, der Schwielo habe mich in seine Tiefe gezogen. Unter einem Lindenbaum in Front des Hauses wurde der Kaffee genommen. Die Spatzen musizierten über mir. Ein Wagen fuhr vor, ein vollgestopfter Kremser. Vormittagsgäste, unverkennbar eine animierte Gesellschaft. Ältliche Herren, junge Damen, aber nicht zu jung. Bosdorf sprang an den Wagen.
Der eilfertige Gastwirt Bosdorf begrüßt die illustren Gäste.
Als er wieder an mir vorbei wollte, suchte ich ihn zu fassen und fragte leise, Potsdamer? Er aber, mit einer Handbewegung, in der sich eine Welt widerstreitender Empfindungen, Diensteifer und Geschmeicheltsein, Verlegenheit und ironische Schelmerei aussprach, antwortete im Vorüberfliegen, Berliner.
Ärger mit der Matratze und Ausflügler aus der Hauptstadt. Es sind erstaunlich heutige Bilder und Szenen, die Fontane 1869 einfing. Er hat seine Recherchetermine im Umland stets gut organisiert, vorher Kontakte geknüpft, Briefe an mögliche Interviewpartner geschrieben. erzählt Archivleiter Peer Trilke.
Und dann ist er häufig mit der Eisenbahn rausgefahren, soweit wie es ging. Es gab kein geschlossenes Eisenbahnnetz, aber es gab ein zunehmend besser werdendes Eisenbahnnetz. Oder mit der Pferdebahn, soweit es einen rausbrachte aus Berlin. Und dann ging es weiter mit der Kutsche. Gewandert wurde eigentlich nicht, allenfalls auf den letzten Metern.
Fontane war nicht nur in heimischen Gefilden unterwegs, sondern reiste auf der emsigen Suche nach Einkommensquellen auch wieder ins Ausland. 1864, 1866 und 1870-71 fuhr er zu den jeweiligen Kriegsschauplätzen Preußens und dokumentierte seine Erlebnisse. Für diese Kriegsbücher erhoffte er sich eine königliche Pension, doch die bekam er nie. Trotzdem kündigte Fontane seine feste Stelle bei der Kreuzzeitung. Das Opportunistendasein mache ihn krank, schrieb er seiner Frau Emilie.
I am sick of it.
Fontane wagte den Bruch und wechselte als freier Kritiker ins Feuilleton der liberalen Vossischen Zeitung. Dort widmete er sich der immer wichtiger werdenden Bühnenkunst.
Also er hat da schon so einen neuen Stil in die Theaterkritik eingebracht und wurde dann auch so wahrgenommen, wieder von eher so jüngeren Kritikern wie Alfred Kehr, die dann auch so das fortgesetzt haben, diesen Stil der Theaterkritik, oft so das Theatergespräch mit eingefangen, also diesen Kulturklatsch in der Großstadt mit eingefangen und auch das Handwerkliche, also wie sind Stücke gemacht, wie ist es handwerklich gemacht, das sind Punkte, die ihn interessiert haben.
Der Wechsel von der Festanstellung in die freie Tätigkeit war ein mutiger Schritt mit Ende 50, meint Ivan Michelangelo d'Aprile.
In seinen Zeugnissen und seiner Selbstdeutung war es einfach so, dass er es nicht mehr ausgehalten hat. Dass er jetzt genug hatte von diesen Auftragsarbeiten und Propagandaarbeiten und auch den Demütigungen. Aber es war ein Risiko und auch erstmal ein finanzieller Einschnitt, über den Emilie gar nicht begeistert war.
Fontane machte sich frei. Er brauchte die Zeit, um seine Romane schreiben zu können, in denen er Doppelmoral und Verstocktheit des preußischen Adels offenlegte. In Irrungen, Wirrungen ist das Thema zum ersten, aber nicht zum letzten Mal eine vermeintlich nicht standesgemäße Beziehung, in diesem Fall zwischen einem Baron und einer Wäscherin.
Die ganzen Tendenzen des Kaiserreichs wie Militarismus, diese antiquierten Formen wie Duelle, die es noch gab und diese überlebte Ständeordnung, die hat er dann sehr scharf kritisiert in seinen Romanen.
Sagt Ivan Michelangelo d'Aprile. Geschichten von Ehebruch und Mord, Mainstream-Literatur, aber mit gesellschaftskritischem Anspruch.
Was Fontane mit seinen Romanen gelungen ist, das ist ja einerseits wirklich gute Unterhaltung zu schaffen.
Peer Trilke vom Fontane-Archiv.
Das sind die großen Geschichten, die das Herz bewegen und die auch in der populären Literatur damals verhandelt wurden. Und Fontane greift diese populären Stoffe auf, legt den Finger zugleich in die Wunde, in die Widersprüche der Gesellschaft und in die Abgründe. Und das spricht aus diesen Romanen und macht sie einfach haltbar bis heute.
Lebendige Dialoge zu schreiben, habe Theodor Fontane als Journalist gelernt, meint seine Schriftstellerkollegin Katrin Röckler. Sie weist darauf hin, dass diese Gespräche oft die Handlung ersetzten, wie beispielsweise im Stechlin.
Das ist ja ein hochspannendes Buch und zeigt, wie ein Zeitalter zu Ende geht und ein anderes anfängt und wie sich das sozusagen ineinander greift, sich begegnet. Das ist einfach, finde ich, einen sehr, sehr interessanten Ansatz und davon nehme ich was mit. Es ist für mich auch vor allem interessant für seine Wahrnehmung von Räumen, von Stadt, Stadtraum. Also das ist was von Heimatschriftstellerei auch, ja, und ist gleichzeitig international. Also es ist immer nie irgendwie nur lokal, sondern hat immer diesen globalen Blick eigentlich. Das ist sehr faszinierend.
Gerade in seinen Großstadtbeschreibungen wird Fontanes Gespür für gesellschaftliche Entwicklungen, für den Fortschritt deutlich. Auch was die Medien betrifft, Werbung zum Beispiel, die erst langsam aufkommt, Zeitungsreklame und Litfaßsäulen.
Die finden sich dann alle schon in Fontanes Romanen bis hin zur Adaption dieser Werbesprache.
Und so ging er denn, als der Abend dieses dritten Tages da war, auf die Hallische Brücke zu.
heißt es im 13. Kapitel des Stechlin.
Wartete hier die Ringbahn ab und fuhr am Potsdamer und Brandenburger Tor vorüber bis an jene sonderbare Reichstagsuferstelle, wo von mächtiger Giebelwand herab ein wohl 20 Fuß hohes, riesiges Kaffeemädchen mit einem ganz kleinen Häubchen auf dem Kopf freundlich auf die Welt der Vorübereilenden herniederblickt, um ihnen ein Paket Kneippschen Malzkaffee zu präsentieren.
Nicht nur die Reportage führte Fontane in seine Romane ein. Auch die Montagetechnik mit Hilfe eines Zettelkastens hatte er als Journalist gelernt.
Er hat ja immer Entwürfe angefertigt, Ideen gesammelt, Figuren gesammelt, Szenen gesammelt, Schauplätze gesammelt. Das findet sich alles in diesem Kasten- und Zettelablagesystem. Er hat auch Notizbücher immer dabei gehabt, wie das Journalisten ja auch haben, und hat aber dann eben auch unzählige Entwürfe für eine Romanidee, Erzählungsidee, Novellenidee.
Und so hantierte der Schriftsteller mit Schere und Kleber, um Textpassagen zu verändern und immer wieder umzustellen. Einen Computer hätte er gut gebrauchen können. Copy and Paste bestimmt sehr geschätzt.
Weil er ja so gearbeitet hat, dass er immer drei Entwürfe gleichzeitig an einen Zeitschriftenherausgeber geschickt hat, die er so grob formuliert hat und dann gesagt hat, suchen Sie aus, welchen dieser Entwürfe soll ich zum Roman ausarbeiten.
Also haben damals Zeitschriftenherausgeber entschieden, was heute ein Fontane-Roman ist. Entwürfe, die nicht genommen wurden, hat Fontane sogleich an andere Zeitschriften geschickt oder in neue Romane eingearbeitet. Typisch für einen neuen Autorentypus des 19. Jahrhunderts, der für den langsam entstehenden Massenmarkt schreibt, meint Ivan Michelangelo d'Aprile.
Und für solche Autoren, die so zwischen Journalismus und dem, was wir heute so Literatur, hohe Literatur vielleicht nennen, sich bewegen, für die ist es eine doch charakteristische Arbeitsweise. Dieses unternehmerische, handwerkliche Literaturverständnis, das gilt für all diese Autoren, die eben in diesem Zwischenbereich tätig sind und auch davon leben müssen.
Und es gilt bis heute. Zweitverwertung muss sein, denn ohne sie kommt kein freier Autor zurecht. Ständig exklusiv für einen Auftraggeber oder in nur einem Genre zu arbeiten, ist unwirtschaftlich.
Auch da trifft überhaupt nicht diese Vorstellung zu, dass man so ein Autorengenie hat, der sich irgendwas ausdenkt und dann Effi Briest schreibt, sondern Effi Briest war jetzt nur ein Entwurf von vielen, und zwar einer, den auch keiner ihm abkaufen wollte und den er fast vernichtet hätte, weil er dachte, den wird er nicht mehr los.
Schließlich brachte Fontane den Stoff für 4.000 Mark bei der Deutschen Rundschau unter. 24.000 Euro wären das heute, nicht gerade ein Vermögen. Fontane war zu Lebzeiten weder Erfolgsautor noch Großverdiener, worunter er durchaus gelitten hat. Effi war ihrer Zeit vielleicht zu sehr voraus. Eine junge, moderne Frau, die an althergebrachten, überlebten Moralbegriffen zugrunde geht.
Vor sich hat und sich fragt, was macht ihn außergewöhnlich? Kann man sich andere Romane aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts daneben legen oder ein paar Seiten lesen? Und man stellt fest, dass er wirklich ungeheuerlich war.
Sagt der Fontane-Bewunderer Marcel Bayer.
Wenn man aber Fontane-Dialog liest oder auch Beschreibungen, sachliche Beschreibungen, dann ist das alles ganz, ganz klar. Und da liegt, glaube ich, seine Arbeit als Journalist, seine Arbeit als Reporter zugrunde. Also eigentlich ist es dann, Fontane ist dann ein Hemingway seiner Zeit.
Heute wäre er Blogger. Theodor Fontane nutzte als Autor und Journalist moderne Arbeitsmethoden. Sie hörten eine Sendung von Vanja Budde. Es sprachen Frauke Pohlmann und Robert Frank. Regie Klaus-Michael Klingsporn, Ton Thomas Monnerjahn, Redaktion Dorothea Westphal und Dirk Furich.